Ja, ich hatte es ja schon gesagt, dass es um Kanon gehen wird, heute in dem, was ich heute Abend sagen möchte. In China, Ines hat es erwähnt, dass der Bodhisattva, der in Japan Kanon oder Kanzion heißt, in China auch schon von Indien kommt, Avalokiteshvara ist, und er wird eigentlich in sehr vielen Texten angesprochen, die wir rezitieren, zum Beispiel nach dem Sazen am Morgen und auch am Abend normalerweise in den Dojos rezitieren wir das Hanya Shingyo. Das ist, er hat einen Bezug zu Avalokiteshvara, dem Bodhisattva des großen Mitgefühls, oder ich verwende eigentlich lieber den Ausdruck Bodhisattva der großen Anteilnahme, weil für mich der Begriff Anteilnahme viel aktiver ist als jetzt nur der Ausdruck Mitgefühl. Le Bodhisattva qui s'appelle Kanon ou Kanzion au japonais, c'était en Inde et aussi au Chine, Avalokiteshvara. Comme Bodhisattva, dans beaucoup de textes bouddhistes qu'on récite, par exemple dans le dojo, on récite normalement le matin le soir l'Anya Shingyo, et c'est un enseignement qui est donné par Avalokiteshvara ou Kanjisai Bosatsu. Der Bodhisattva Kanji sei es auch wieder ein anderer japanischer Name dafür. Le Bodhisattva de la Grande Compassion, ou moi personnellement, je préfère plutôt un mot qui rassemble, je ne sais pas si c'est exactement la traduction en français, de participation, parce qu'il participe, vraiment aux souffrances des gens. Hier ce soir, nous avons récité le Kanon Gyo, ce matin le Daishin Dharani, le Hanya Shingyo et aussi le Daishin Dharani. Et nachher, jetzt heute Abend und auch morgen Abend, werden wir das Enmei Juku Kanon Gyo rezitieren. All diese Texte beziehen sich auf Avalokiteshvara. Und auch viele dieser Texte werden wir auch noch bis Sonntag hin rezitieren. Nous avons déjà récité le Kanon Gyo, l'Anya Shingyo et le Daishin Dharani, et maintenant ce soir on va réciter l'Enmei Juku Kanon Gyo, et tous ces textes-là sont connectés avec Avalokiteshvara, et aussi dans les journées qui suivent on va réciter plusieurs textes qui sont concernés avec Avalokiteshvara. In der Geschichte des Buddhismus hat Avalokiteshvara in verschiedenen Ländern, die der Buddhismus Einzug gehalten hat, verschiedene Namen angenommen und auch verschiedene Formen. Mal ist er männlich oder mal ist sie weiblich. Es gibt auch androgyne Formen von Avalokiteshvara. Mal, es gibt Avalokiteshvara-Figuren mit 11 Köpfen und es gibt auf der anderen Seite das, was Ines auch schon angesprochen hat, Avalokiteshvara mit 1000 Armen, 1000 Händen und auch 1000 Augen. Donc, dans l'histoire du bouddhisme et avec le développement du bouddhisme dans les différents pays, Avalokiteshvara a pris des différentes formes et aussi des différents noms. Quelquefois il est masculin, d'autres fois féminin, d'autres fois androgyne. Quelquefois il a 11 têtes, quelquefois 1000 armes, ouais, 1000 bras, 1000 mains et 1000 yeux, comme Ines l'a déjà dit. Cette histoire de Avalokiteshvara avec les 11 têtes, à mon avis, va très bien ensemble avec, avec ici le camp de concentration Weimar Buchenwald. Il y a une histoire intéressante derrière ces 11 têtes de Avalokiteshvara. Originellement, Avalokiteshvara eut un seul tête. Mais quand il a vu la souffrance dans le monde, il a fait le vœu de sauver tous les êtres de leur souffrance et de les amener dans la terre pure. Mais quand il était en train d'accompagner des êtres dans la terre pure, il s'est retourné et il a vu qu'il y a encore des milliers et des milliers et des milliers d'autres êtres qui ont rempli la terre et qui étaient aussi dans la souffrance. Tous les six mondes dont on parle dans le bouddhisme étaient pleins de nouveaux êtres qui ont souffert. Donc, quand il a vu cette souffrance-là, sa tête s'est explosée à cause de la souffrance qu'il a ressentie, qu'il a participée. Et le Bouddha Amitabha, qui est le Bouddha de la terre pure, a pris les différentes parties de la tête originelle de Avalokiteshvara et a formé une nouvelle tête, mais c'était une nouvelle tête avec 11 têtes. Et seulement avec ces 11 têtes, l'Avalokiteshvara était capable de voir la souffrance des êtres dans les six mondes sans que sa tête explose. Et seulement avec ces 11 têtes, il était capable de continuer son travail à réaliser son vœu. Besonders interessant ist die Geschichte des Avalokiteshvara mit den 11 Köpfen. Und hat für mich also ganz zentral hier auch was mit dem KZ Weimar Buchenwald zu tun, überhaupt mit KZs. Es heißt, dass Avalokiteshvara ursprünglich nur einen einzigen Kopf hatte. Und als sie das Leiden der Welt sah, hat sie das Gelübde abgelegt, alle Lebewesen aus ihrem Leid zu befreien und in das reine Land Buddhas zu bringen. Im Buddhismus gibt es die Vorstellung von 6 verschiedenen Welten, in denen Lebewesen leben. Da möchte ich jetzt nie im Detail drauf eingehen. Aber als es also Avalokiteshvara, als sie die Lebewesen in das reine Land führte, drehte sie sich nochmal um, guckte über die Schulter zurück und sah, dass sich diese 6 Welten schon wieder mit Wesen gefüllt hatten und die eben litten. Und als sie all dieses Leid sah, sprang ihr der Kopf auseinander. Der vor lauter Anteilnahme an diesem Schmerz platzte ihr praktisch der Kopf. Und der Buddha des reinen Landes, Amitabha, hat die verschiedenen Teile des Kopfes von Avalokiteshvara wieder zusammengesammelt und da hat daraus einen neuen Kopf geformt. Und dieser neue Kopf bestand aus 11 Köpfen. Und nur mit den 11 Köpfen war Avalokiteshvara in der Lage, all dieses Leid zu sehen, ohne dass sein Kopf zersprang. Und weiterhin daran zu arbeiten, sein Gelübde zu erfüllen. Viele Menschen, mit denen ich über das Session, ich habe vorhin also gesagt, dass viele von denen, die hier waren, gesagt haben, sie würden gerne wieder hierher kommen. Viele Menschen, mit denen ich gesprochen habe, haben aber auch gesagt, es sind andere, die gesagt haben, dass sie große Angst hätten, hierher zu kommen. Dass sie sich zum Teil das überhaupt nicht vorstellen könnten, hierher zu kommen. Und was sie als Grund angaben, war, dass sie sagten, sie könnten das Leid, das an diesem Ort geschehen sei, nicht ertragen. Und meiner Meinung nach könnte man es so formulieren, dass sie eben genau davor Angst haben, dass ihnen genau das Gleiche passiert, was Avalokiteshvara passiert ist. Das ist nämlich praktisch hier ihr Kopf zerspringt. Und sag mal, das ist natürlich auch möglicherweise was jedem von uns passieren kann, in Anbetracht dessen, wenn wir das also wirklich hier realisieren, was an Leid hier passiert ist. Auch das kann natürlich passieren. Aber, unsere Aufgabe in der Situation ist dann natürlich, das zu tun, was Amitabha gemacht hat in der überlieferten Geschichte, nämlich das, was bei uns hier möglicherweise auseinandergesprungen ist, wieder selbst zusammenzusetzen. Und ebenfalls mehr Augen, mehr Ohren zu haben, um die Schreie der Welt zu hören und auch um zu handeln. Das Entscheidende ist ja, dass Avalokiteshvara auch handelt. Das heißt, er begnügt sich ja nicht damit, jetzt die Schreie, oder sie begnügt sich nicht damit, die Schreie der Welt zu hören, sondern sie handelt und bemüht sich, die leidenden Wesen aus ihrem Leid zu befreien und ins reine Land zu führen. J'ai déjà dit dans le cousin cet après-midi que des personnes qui étaient déjà ici à Buchenwald dans la Séchine ont dit qu'ils veulent revenir, mais j'ai aussi entendu de beaucoup de gens qui ne peuvent pas s'imaginer de participer à une Séchine à un endroit comme Buchenwald parce qu'ils ont une grande peur de venir ici et qu'ils croient qu'ils ne peuvent pas supporter la souffrance qui est qui s'est passé à cet endroit ici. Peut-être ils ont la peur que la même chose que passe avec eux, que s'est passé avec Avalokiteshvara dans cette histoire que j'ai racontée. Et peut-être c'est aussi vrai pour quelques-uns parmi nous qu'il y a une peur que cesse de réaliser de ce qui s'est passé ici va nous faire exploser la tête. Mais si ça arrive, c'est la même chose à faire à nous-mêmes que Amitabha a fait avec Avalokiteshvara, mais de prendre ces parties-là et les prendre ensemble d'une manière que nous avons encore plus des yeux et des oreilles pour entendre les cris du monde et d'agir c'est important de voir aussi dans cette histoire d'Avalokiteshvara qu'il a fait le vœu de sauver tous les êtres et il ne s'est pas contenté d'entendre les cris du monde. Das Kanon-Gyo, was wir gestern rezitiert haben, ist ein Auszug aus dem Lotus-Sutra. Es ist das 25. Kapitel des Lotus-Sutra und das spricht von eben Avalokiteshvara oder Kanon auf Japanisch. Und in diesem Kanon-Gyo, was wir gestern rezitiert haben, heißt es, wenn man an Händen und Füßen gefesselt und den Hals in einem Holzjoch ins Gefängnis geworfen wird, wenn man sich an die Kraft Kanons erinnert, wird man frei wie Luft werden. Aus meiner Sicht ist er natürlich zunächst mal starker Tobak, wenn man sich anguckt, was hier in Buchenwald passiert ist. Das heißt, die Frage ist natürlich, stimmt diese Aussage? Oder handelt es sich einfach um Worte, die Hoffnung geben, aber letztlich leere Worte sind? Und wenn die Aussagen, die in dem Lotus-Sutra, ist immerhin einer der zentralen buddhistischen Texte, wenn die Aussagen des Lotus-Sutras nicht für eine Situation wie hier im KZ in Buchenwald stimmen, wann sollten sie dann überhaupt stimmen? Das heißt, ich glaube, wir müssen in der Lage sein, zumindest in der Situation, wenn man als Unterweisende im Buddhismus tätig sind, wirklich also zu überprüfen, sind diese Aussagen der Sutren tatsächlich gültig oder ist das was, was eben irgendwann gelehrt worden ist, was ein paar Jahrhunderte alt ist, ehrwürdig ist und schon immer rezitiert wird, aber was eigentlich gar keinen Gehalt mehr für uns hat. Le Canon Gyo, que nous avons récité hier soir, c'est le 25e chapitre du Sutra de Lotus. Et ce chapitre-là agit de Avalokiteshvara. Et dans ce chapitre-là, il est dit par exemple que si on a les mains et les pieds, je ne sais pas comment ça se dit, tu sais, avec des bandes qui sont comme ça, et si on a un truc de bois autour du cou, ou si on est jeté dans un prison, que si on se rappelle à la force, à la pouvoir de Kanon, on va devenir libre comme l'air. C'est une citation du Sutra de Lotus. Mais si on voit ce qui s'est passé ici, dans le camp de concentration de Buchenwald et aussi dans les autres camps de concentration, est-ce que c'est vrai? Je crois que les gens qui enseignent le bouddhisme doivent vraiment poser les questions. Est-ce que ces choses-là sont seulement des textes anciens qu'on récite parce qu'ils ont une certaine ancienneté et sont beaucoup respectés, ou est-ce qu'il y a vraiment des choses qui sont vraies? Parce que si ce n'est pas vrai pour une place comme un camp de concentration, dans quelle situation ça peut être vrai? Ich weiß nicht, ob irgendjemand, der hier im KZ gelebt hat und gelitten hat, das Lotus Sutra kannte und ob er Kanon angerufen hat. Ich halte es also zunächst mal eher für unwahrscheinlich, aber ich weiß es nicht. Trotzdem sehe ich zumindest eben eine für mich als Unterweisende eine Fragestellung darin und muss überlegen, wie würde ich die Fragen, die ich jetzt eben aufgeworfen habe, beantworten. Ich kann es nur machen, indem ich nach Analogien schaue, und ich glaube, diese Analogien gibt es, und ich glaube auch, dass man diese Analogien hier im Buchenwald finden kann. Das Lotus-Sutra fordert uns auf, uns voller Vertrauen an Kanon zu wenden und sagt, wenn wir dies tun, kommt sie uns zur Hilfe. Je ne sais pas si quelqu'un qui a vécu ici dans le, ou est souffert ici dans le camp de concentration, ici à Buchenwald, a connu le Sutra de Lotus et s'il a appelé à Kanon. Donc je ne peux pas sûrement répondre à ces questions-là de la connaissance des faits ici, mais je les trouve quand même importantes de les répondre. Donc pour moi se pose la question, est-ce qu'il y a des analogies, est-ce qu'on peut trouver des situations pareilles qui peuvent répondre à ces questions-là. Et je crois que même ici à Buchenwald, on peut trouver des réponses. Le Sutra de Lotus nous demande de nous adresser plein de confiance à Kanon. Et si nous faisons ça, Kanon va aller nous aider. Es hat hier im Lager einen evangelischen Pfarrer gegeben, Paul Schneider, auch bekannt als der Prediger von Buchenwald. Und selbst unter großen Schmerzen, selbst in der Folter, hat er sein Vertrauen, das natürlich bei ihm Vertrauen in Gott war, als protestantischer Pfarrer. Und eben nicht als Buddhist in Kanon. Aber er hat das Vertrauen in Gott nicht verloren, hat zu Gott gepredigt, hat also auch gebetet und hat sogar vom Fenster seiner Zelle, also hier im Bunker, den werden wir morgen sehen bei der Führung, seinen Mithäftlingen das Wort Gottes gepredigt. Für mich ist das ein Beleg dafür, dass er in all dieser Unfreiheit hier im Lager frei war. Dass er also, obwohl er gefesselt war und unendlich litt, trotzdem frei war. Und es war meiner Meinung nach eben eine aus gläubigem Vertrauen heraus entstandene Freiheit. Und diese Freiheit, die er hatte, war es letztlich, die SS hier derart reizte, dass sie ihn eben immer mehr gefoltert haben, und zwar so lange, bis er eben unter der Folter starb. Ici dans le camp, il y a eu un prêtre protestant, Paul Schneider, qui a même dans des grandes douleurs, même sur la torture, il n'a pas perdu sa confiance en Dieu, il a prié à Dieu, et il a même du fenêtre de sa cellule qu'on va voir demain dans le tour, il a continué à dire aux autres prisonniers le mot de Dieu. Bien sûr, c'était une relation entre lui et Dieu et pas entre un bouddhiste et un canon. Mais pour moi, c'est une analogie et je crois qu'il était vraiment libre, malgré qu'il n'était pas libre, qu'il était prisonnier ici, mais dans son foi en Dieu, il était libre, même quand il était emprisonné. Et c'était sa confiance qui lui a donné cette liberté de continuer à faire son travail comme prêtre, et que c'était cette liberté-là qui était tellement provocante pour la SS, qu'ils ont encore essayé de le lui torturer encore plus jusqu'à la mort de cette torture. Ich möchte also nicht Paul Schneider für den Buddhismus vereinnahmen. Er war ein protestantischer Pfarrer. Aber die Kraft, Kanons, die Kraft des Mitgefühls und der Anteilnahme manifestiert sich ja nicht nur in Buddhistinnen und Buddhisten, sondern auch Christen und Christinnen bringen diese Kraft zum Ausdruck. Man kann also zum Beispiel an Mutter Teresa sich erinnern, wenn man ein Beispiel aus den letzten Jahren, letzten Jahrzehnten aufnehmen will. Donc, bien sûr, Paul Schneider n'était pas bouddhiste, mais il était prêtre protestant. Et, mais aussi la, le pouvoir de canon, le pouvoir de la, compassion, c'est un pouvoir qui se manifeste pas seulement dans le bouddhisme et dans l'action des bouddhistes, mais aussi dans le christianisme et des actions des chrétiens. Et si on veut voir, par exemple, cette manifestation, à mon avis, Mère Thérèse est une des chrétiens qui manifeste ce pouvoir. Donc, ce pouvoir peut se manifester dans une manière bouddhiste ou dans une manière chrétienne, mais c'est le même pouvoir qui se manifeste. Paul Schneider hat gehandelt, wie Kanon handelt, das heißt, er hat ihm wirklich Anteil genommen. Selbst wenn er ausgepeitscht und zusammengeschlagen wurde, hat er seine Kraft zusammengenommen und im Vertrauen auf Gott, buddhistischer Sicht ist auch Amitabha, gebetet. Dieses Vertrauen und das Beten selbst haben ihm eine Freiheit gegeben, in der er trotz seines eigenen Leids eine Stütze für seine Mithäftlinge war. Paul Schneider hat hier in Kanon, hier in Buchenwald aus meiner Sicht Kanon verkörpert. Wahrscheinlich könnte man aus christlicher Sicht irgendwelche Heiligen nehmen und könnte sagen, er hat diese Heiligen verkörpert. Es ist nicht wichtig, mit welchen Namen wir das belegen. Wichtig sind die Handlungen. Und ich glaube, dass eben wir wirklich hier man das Handeln Kanons in Buchenwald sehen kann. Auch wenn die Formen anders sind, wenn die Namen anders sind, das ist nebensächlich. Das Handeln ist das Entscheidende. Und es ist auch nicht entscheidend, ob wir jetzt hier, wir rufen als Buddhisten Kanon an, aber es ist nicht wirklich entscheidend, welchen Namen wir verwenden. À mon avis, Paul Schneider agit comme Kanon. Même dans la torture, il a pris tout son pouvoir qu'il a encore eu et sa confiance au Dieu, ou Amitabha, si on veut utiliser un mot bouddhiste, prier. Et cette confiance et cette prière lui ont donné la liberté que, malgré toute sa propre souffrance, il a supporté les autres prisonniers. Donc, à mon avis, Paul Schneider, c'était une incarnation de Kanon ici à Buchenwald. C'est pas nécessaire d'utiliser les mots Kanon, ou peut-être c'est possible de trouver un saint catholique où on peut dire, voilà, c'est aussi une incarnation de cette sainte-là. Ces mots ne sont pas nécessaires, ce qui compte, c'est l'action. Eine andere Darstellung, aber Viteshvaras, das hat Ines vorhin schon angesprochen, zeigt ihn oder sie mit 1000 Armen. Und wie Ines eben auch schon sagte, jeder seine 1000 Hände hat ein Auge und hält irgendein Instrument, irgendein Werkzeug. Mit den 1000 Augen sieht sie die Leiden der Welt und sieht, was erforderlich ist, um den Leiden ein Ende zu bereiten. Und aus den 1000 Werkzeugen greift sie dann das Werkzeug heraus, mit dem sie glaubt, das Leiden beenden zu können. Donc, comme Ines l'a déjà mentionné, il y a une autre forme de représenter Avalokiteshvara avec 1000 bras, et dans les 1000 mains de ces bras, il y a toujours un œil, et il y a aussi un instrument. Avec ses 1000 yeux, elle voit la souffrance du monde et elle voit aussi ce qui est nécessaire pour mettre fin à ses souffrances. Elle choisit, d'après ce qu'elle voit, une de ses instruments et choisit cet instrument avec lequel elle peut terminer cette souffrance. Von daher gesehen, ich habe das vorhin oben wirklich zum ersten Mal so formuliert, aber das kam jetzt einfach da heraus, zu überlegen, ob ich es nicht sinnvollerweise das nächste Mal Kanon-Session nennen sollte. Und was ich jetzt hier sage, habe ich eben, wie gesagt, schon vor 4 Wochen formuliert. Und ich würde mir wünschen, das ist jetzt Teil dessen, was ich eben hier schon vor 4 Wochen, aber das ist eben einfach interessant, dass es so zusammenkommt, dass während dieses Sessions unser Vertrauen in die Kraft Avalokiteshvaras wächst. Das heißt, für mich sind es keine leeren Worte, wenn wir das hier rezitieren, um die Frage von vorhin zu beantworten. Und ich würde natürlich hoffen, dass auch ohne, dass uns der Kopf zerspringt, hier in der Zeit die Zahl unserer Augen, Ohren und Hände zunimmt. Und dass es uns gelingt, dieses unbegrenzte Gelübde Avalokiteshvaras weiterzutragen und auch weiter an der Erfüllung des Gelübdes zu arbeiten. Und Avalokiteshvara ist nicht getrennt von uns. Und das ist eine ganz wichtige Dimension dessen, was wir hier machen. Donc, cette réflexion de si on ne peut pas appeler cette session ici canon session, c'était une idée qui m'est venue là quand on est dans le cercle d'Arnaud, mais c'est ce que j'ai dit maintenant, c'est déjà formulé il y a 4 semaines, et pour moi, c'est pas des mots vides de l'appeler canon à un endroit ici. Mais je crois que, j'espère que pendant cette session, notre foi dans le pouvoir de Kanon ou de Avalokiteshvara va agrandir et que pendant cette session, pas nos têtes veulent exploser, mais que quand même la chiffre de nos yeux, de nos oreilles, de nos mains augmente et que nous continuions de travailler à la réalisation de cette vœu illimité d'Avalokiteshvara de libérer tous les êtres de leur souffrance, parce que nous ne sommes pas séparés d'Avalokiteshvara. Nous aussi sommes Avalokiteshvara. Von daher gesehen, werden wir jetzt einen anderen Kanon-Text rezitieren, das Renmei Juku Kanonkyo, das deutlich kürzer ist als das, was wir gestern rezitiert haben. Wir werden es insgesamt 9-mal rezitieren. Dazu stehen wir wieder auf. Der Beginn der Zeremonie ist sehr ähnlich dessen, was wir auch gestern gemacht haben. Es gibt wieder ein paar Niederwerfungen und das ist aber